SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze und freue mich, dass Sie dabei sind. Heute wird es hier schön blumig, denn die Pharmafloristin Elena Heeth bindet uns einen bunten, herrlich wilden Blumenstrauß aus ihren selbst gezogenen Pflanzen.
Das ist ja ein saisonales Sommerblumenabo. Das heißt, alle zwei Wochen oder einmal im Monat binde ich dann einen schönen Strauß. Versuche natürlich, mich zu erinnern, wie sah der letzte aus oder was blüht aktuell ganz besonders schön. Die meisten sagen, ich mag deinen Stil und mach. Also geht ganz viel um Vertrauen.
Elena Heeth gehört zur noch recht jungen Slow-Flower-Bewegung. Was das bedeutet, wie sie arbeitet und warum sie sich für diesen Weg mit Blumen entschieden hat, das erzählt sie uns gleich. Außerdem haben wir noch Wildbienen und Laufenten in der Sendung. Lebensmittelverpackungen, Spielzeug, Bodenbelege, Kleidungsstücke. Kunststoffe sind in unserem Alltag allgegenwärtig. Sie sind überall auf der Welt zu finden, in der Tiefsee ebenso wie in abgelegenen Bergregionen. Denn Plastik verrottet nicht einfach. Es umfassend zu recyceln wäre deshalb ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Doch das ist schwierig, denn eine internationale Studie zeigt, dass im Plastik deutlich mehr Stoffe enthalten sind als bisher bekannt. Sebastian Moritz dazu.
16.325 Chemikalien identifizierten die Wissenschaftler bei der Produktion. Im fertigen Plastikprodukt dürften es noch deutlich mehr sein, sagt Studienautorin Jane Manke, Direktorin des Food Packaging Forums, einem Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die unter anderem zu den Umwelt- und Gesundheitsfolgen von Lebensmittelverpackungen forschen.
Bei der Herstellung von Plastik wird sehr komplexe, aggressive Chemie verwendet und da entstehen sehr viele Reaktionsnebenprodukte, die sind auch im fertigen Plastikprodukt. Und die Ausgangsstoffe, die verwendet werden, um Plastik herzustellen, haben Verunreinigungen in sich. Das sind keine pharmazeutischen Reinheitsgrade, die da zum Einsatz kommen.
Diese Vielzahl an chemischen Stoffen im Plastik macht das Recycling oft unmöglich. Denn für eine Wiederverwendung kommt es darauf an, das Plastik in seine Grundstoffe zurückzuverwandeln, sagt Michael Braungart, Professor für Ökodesign an der Leuphana-Universität Lüneburg.
Dadurch, dass so viele verschiedene Materialien verwendet werden, ist das Recycling praktisch ausgeschlossen. Selbst in Polypropylen, einem einzigen Kunststoff, werden etwa 300 verschiedene Additive verwendet. UV-Stabilisatoren, Antioxidantien, Weichmacher, Schlagfähigkeitsverbesserer. Dadurch ist, selbst wenn man nur einen einzigen Kunststoff sammelt, das Recycling immer minderwertig.
Denn die unerwünschten Fremdstoffe lassen sich beim Recycling nicht herausfiltern. Die Industrie nennt manchmal chemisches Recycling als Alternative. Dabei werden gemischte Polymerarten in einzelne Substanzen heruntergebrochen, sodass sich wieder Primärplastik herstellen lässt. Der Nachteil, das Verfahren ist bisher nicht im großen Stil erprobt und obendrein sehr teuer. Michael Braungart plädiert deshalb dafür, die Zahl der eingesetzten Plastikarten radikal zu reduzieren, auf 4 oder 5 Kunststoffe. Dafür gäbe es durchaus ein historisches Beispiel, so Michael Braungart, die Plastikproduktion in der DDR.
Es gab praktisch nur einen einzigen Kunststoff davon, das war das Polypropylen. Und aus Polypropylen konnte man praktisch alle Verpackungen machen. Dieses Polypropylen hat dann festgelegte Additive, Pigmente, die man wieder entfernen kann daraus, dass man farbloses Material wieder kriegt. Und eigentlich wäre das Richtige. Man müsste für die Verpackung einen einzigen Kunststoff verwenden.
Der Nachteil, das Polypropylen der DDR ist nicht ganz transparent, leicht milchig. Heute sei reines Nylon eine gute Alternative, weil es sich gut in seine ursprünglichen chemischen Substanzen zurückverwandeln lässt. Gleiches gilt für PET. Doch selbst bei diesen reinen Plastiksorten ist kein unendliches Recycling möglich. Das liegt an der chemischen Struktur. Kunststoffe sind lange Ketten von Kohlenwasserstoffen. Diese Ketten verleihen dem Material seine Stabilität. Bei jedem Recyclingvorgang verkürzen sich diese Ketten jedoch. Eine Reduktion auf wenige Grundstoffe sei daher kein Allheilmittel. Sie würde allerdings helfen, noch ein weiteres Problem zu lösen. Das unkalkulierbare Gesundheitsrisiko, das durch die Vielzahl der in Plastik eingesetzten Chemikalien entsteht. Mindestens 4.200 der insgesamt gut 16.000 nachgewiesenen Plastikchemikalien bergen laut Nature-Studie Risiken für Mensch und Umwelt. Bei der Vielzahl an Chemikalien und ihren Reaktionsmöglichkeiten ist es jedoch enorm aufwendig, alle möglichen Kombinationen genau genau auf ihre gesundheitlichen Folgen zu kontrollieren.
Daher macht es aus meiner Sicht Sinn, die Anzahl der verschiedenen chemischen Substanzen, Materialien zu beschränken, damit man diese, die dann wirklich zum Einsatz kommen, zum Beispiel für Lebensmittel, sehr gründlich und genau testen kann.
Mit der neuen EU-Verpackungsverordnung, PPWR, kommt Bewegung ins Verpackungsgeschäft. Neu ist das Minimierungsgebot. Verpackungen müssen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Wichtig sind auch Vorgaben zur Wiederverwendung von Verpackungskunststoffen. Die bislang weit verbreiteten Verbund- und Mehrstofffolien sind somit auf dem Rückzug. Oft reichen sortenreine Monomaterialien, die sich deutlich einfacher wiederverwerten lassen. Einzelne Hersteller haben ihre Tütensuppen oder den Bohnenkaffee im Vakuumpack schon entsprechend umgestellt. Es gibt also erste, zaghafte Schritte. Von einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft ist die Kunststoffbranche aber noch weit entfernt.
Besonders im Meer ist Plastikmüll ein großes Problem. Herumliegende Plastikflaschen oder Tüten werden ins Wasser geweht und richten dort Schaden an. Es dauert wohl mehrere hundert Jahre, bis so eine Plastikflasche zersetzt ist. Die Lösung dafür könnte transparentes und formbares Papier sein. Forschern eines japanischen Instituts ist es gelungen, durchsichtiges Papier zu entwickeln, das sich vollständig auflöst, und zwar in weniger als einem Jahr in Meerwasser. Ob das die Rettung unserer Ozeane sein könnte, weiß Thorsten Iffland.
Es sieht aus wie ein Plastikbecher, es fühlt sich an wie ein Plastikbecher.
The texture is the harder plastic, yeah.
Ja, und es klingt auch so. Aber die Gefäße, die Noriyuki Isobe in seinem Labor präsentiert, bestehen aus Papier. Der besondere Clou daran, erklärt der Wissenschaftler von der japanischen Agentur für Meeres- und Geowissenschaften und Technologie, kurz JAMSTEC, das Papier ist durchsichtig.
Was die Transparenz angeht, ist das genau wie Plastik. Aber auch was die mechanischen Eigenschaften, die Biegsamkeit oder Festigkeit angeht, ist es wie Polycarbonat, woraus zum Beispiel Koffer produziert werden. Es ist wirklich sehr hart.
Die Herstellung ist allerdings sehr aufwendig. Es braucht ein paar Gramm Zellulose, also quasi zerschnittene Papiertaschentücher. Das wird vermischt mit einer speziellen Lithiumbromidlösung und dann erhitzt. Aus den kleinen Zellulosefetzen entsteht nach einiger Zeit ein dickflüssiges, transparentes Gel. Das wird anschließend in die gewünschte Form gepresst, etwa einen Becher, und mindestens eine Woche lang getrocknet.
Es dauert lang und kostet viel Energie. So ein Becher kostet aktuell rund 60 Euro. Aber wir hoffen natürlich, dass wir die Kosten senken können, wenn das in die Massenproduktion geht.
Papierverpackungen als Alternative zu Plastik sind nicht neu. Aber die Verbraucher wollen eben sehen, was sie kaufen oder trinken.
Wir müssen für die Zukunft eine nachhaltige, zirkuläre und CO2-ärmere Gesellschaft entwickeln. Deswegen führt kein Weg vorbei an derartigen Produkten. Von daher glaube ich, dass auch trotz der hohen Kosten solche Produkte notwendig sein werden.
Die japanischen Forscher machen sich keine Illusionen.
Es muss aufhören, dass Plastikmüll in unseren Ozeanen landet. Aber das ist unmöglich. Starker Regen, Stürme, Unfälle, das alles kann nicht verhindert werden. Deswegen haben wir dieses Projekt gestartet. Wir brauchen ein neues Material, das umweltverträglich für die Tiefsee ist.
Und genau das sind die durchsichtigen Pappbecher. Es dauert kein halbes Jahr, bis Mikroorganismen auf dem Meeresboden den kompletten Becher zersetzt haben. Plastik sieht hingegen genauso aus wie vorher und schwimmt unverändert durchs Meer. Kann transparentes Papier also ein echter Gamechanger sein und die Weltmeere sauberer machen? Noch nicht. Neben dem hohen Preis und der aufwendigen Herstellung gibt es auch noch ein paar praktische Nachteile.
It's more tough than
Es ist widerstandsfähiger als ein normaler Pappbecher, wenn es nass wird. Aber es nimmt mit der Zeit die Flüssigkeit auf und gibt es über die Oberfläche wieder ab.
Mit anderen Worten, der Becher weicht mit der Zeit auf und wird undicht. Es ist nicht ganz so krass wie bei Papierstrohhelmen zum Beispiel, aber trotzdem ein Problem. Die japanischen Forscher arbeiten auch daran, experimentieren mit Beschichtungen aus natürlichen Produkten wie etwa Wachs. In gut 10 Jahren, hoffen die Forscher um Noriyuki Isobe, ist ihr Produkt massentauglich. Das wäre ein großer Schritt in eine plastikärmere Welt.
Weniger Kunststoff, das ist auch ein Anliegen von Elena Heeth. Sie bindet ihre Sträuße mit einer Jute-Schnur statt mit einem Plastikband und sie wickelt ihre Kreationen auch nicht in Folie, sondern in dünnes Packpapier. Außerdem ist sie eine sogenannte Pharma-Floristin, gehört der Slow-Flower-Bewegung an und deren Mitglieder nutzen weder Steckmaße noch einmal Plastik, arbeiten mit nachhaltigen Verpackungen, schützen Insekten und kommen ohne Pestizide aus. Als Pharma-Floristin baut Elena Heeth die Blumen und andere Pflanzen für ihre Sträuße selbst an. Das ist ihr wichtig. Denn eigentlich kommen fast alle Schnittblumen aus dem Ausland, oft aus wasserarmen Ländern, wo sie trotzdem bewässert werden müssen, um zu wachsen. Dafür fehlt Elena Heeth allerdings das Verständnis. Den über 1 Milliarde Rosen, die jedes Jahr nach Deutschland importiert werden, meist aus dem ostafrikanischen Kenia, denen hat ihr Ein-Frau-Betrieb nichts entgegenzusetzen, aber sie setzt ein Zeichen, und zwar ein sehr schönes. Davon konnte ich mich überzeugen, als ich Elena Heeth besucht habe.
Global, das Gespräch.
Ich bin bei Pharmafloristin Elena Heeth und stehe in einem überschaubar großen Kellerraum. Von der Decke hängen viele hübsche getrocknete Blumen und Kräuter. Ein paar wenige Schnittblumen stehen noch hier auf den Arbeitstischen. Und zwei bunte Sträuße mit Dahlien und Astern drin und reichlich grün, das zwar hübsch aussieht, das ich aber überhaupt nicht kenne. Elena Heeth, was ist das denn hier?
Das ist auch eine waagerechte Aster, die jetzt anfängt zu blühen. Hier sieht man
ganz winzige, kleine, rosafarbene Blüten, total schön. Habe ich aber noch nie einen Blumenladen gesehen, genauso wie ich hier keinen Blumenladen sehe. Frau Heeth, warum kein Blumenladen?
Da ich die Blumen alle selbst anbaue, also vom Samen bis zur Blüte, habe ich mir überlegt, dass das Hauptaugenmerk eigentlich darauf liegt, auf diesem Anbau. Und der frisst, sage ich mal, so viel Zeit, dass ich gar keine Zeit hätte, hinter irgendeinem Laden zu stehen. Und ich es auch schade fände, jetzt irgendwie Blumen abzuschneiden, ohne dass ich weiß, dass sie halt auch eine neue Vase finden.
Dann sind wir aber direkt bei der nächsten Frage. Wie kommen Sie an Ihre Kunden? Dadurch, dass Sie ja keinen Blumenladen haben, haben Sie ja auch keine Laufkundschaft.
Genau, ich habe Bestellungen, also man kann mich anschreiben, man kann mich anrufen und sagen, hey, ich brauche morgen einen Blumenstrauß. Das passiert auch ganz oft so. Und tatsächlich ist das wirklich übers Hören sagen und es ist jetzt nicht so, dass ich groß auf Akquise gehen müsste.
Wenn ich jetzt, weil ich ja hier stehe, sage, ich hätte jetzt auch gern einen schönen bunten Strauß und machen Sie mal?
Ja, dann würden wir in den Garten gehen und würden gucken, was Ihnen gefällt.
Und das machen wir prompt. Übrigens, 90% unserer Schnittblumen kommen aus dem Ausland und wachsen als Massenware auf riesigen Farmen. Bei Elena Heeth hier müssen wir nur die Treppe hoch und in den Garten gehen. Also wir stehen jetzt schon in einem Garten, der zwar Beete hat, das kann ich noch irgendwie erkennen, aber wirklich im wahrsten Wortsinn wild auch ein bisschen aussieht. Das ist Absicht vermutlich.
Das ist keine Absicht, das ist Natur. Das macht die Natur von sich und das versuche ich dann auch natürlich in Blumensträußen einzufangen. Also hier ist natürlich, diese Blumen erleben Wind, Sonne, Regen, alles. Dadurch wachsen die nicht kerzengerade. Die haben ihre Biegungen, ihren eigenen Kopf, sage ich mal.
Aber das bedeutet doch für Sie auch ein Risiko, wenn Sie, ich sehe ja nicht ein einziges Gewächshaus.
Klar, das ist mein Risiko, das ist alles Freilandanbau. Dementsprechend bibbel ich natürlich, wenn Hagel angesagt ist oder wenn Frost oder sonstiges. Das ist das Risiko, ja.
Lassen Sie uns doch mal durch Ihren Garten so ein bisschen gehen und Sie zeigen mir mal, was Sie so an Blumen haben, weil ich muss ehrlich zugeben, ich kenne sie nicht alle.
Das ist das super Spannende. Also ich sag mal, was man jetzt so im klassischen Blumenhandel sieht oder kennt, das ist ja relativ ähnlich. Also sage ich mal, die Astern, die Rosen etc. zu jeder Jahreszeit. Aber ich kann natürlich entscheiden, was ich aussehe und anbaue.
Gut, und was haben wir jetzt saisonal hier alles?
Ja, jetzt haben natürlich großen Auftritt die Dahlien, die ja jetzt auch mittlerweile wirklich brusthoch gewachsen sind.
In vielen verschiedenen Farben, von weißzart, lila bis dunkelrot. Ich sehe da so Lachstöne, Gelbtöne. Ja. Aber hier drüben sieht es ganz anders aus.
Also ich habe hier ganz viele Zinien verschiedener Arten. Ich habe Leberbalsam. Ich habe hier.
Der wunderbar so blau-lila leuchtet, muss ich sagen.
Dann haben wir hier Bechermalbe, auch ganz, ganz zarte Blüten, die aber trotzdem wunderbar halten. Kosmen fangen hier an, Trompetenzunge, Gräser wie die Rispen hier, so, das sind natürlich dann Stauden, also Ich baue natürlich nicht nur Einjährige an, sondern eben halt setze auch ganz viel auf Stauden, die halt auch natürlich besser mit der Hitze klarkommen. Da hinten leuchtet das auch wunderbar, das ist Celosia, also das ist eine ganz tolle Blume.
Das, was so schön rot leuchtet.
Genau, zum Trocknen geeignet ist.
Welche Blumen können wir denn heute für einen Strauß mitnehmen für mich?
Ja, auf jeden Fall Dahlien. Also das sind ja, Dahlien kann man erst ernten, wenn sie tatsächlich voll erblüht sind.
Was ist eigentlich das Slow and Slow Flower?
Es geht halt schon natürlich um langsame Blumen, was aber auch nur meint, dass diese Blumen in ihrem Rhythmus wachsen dürfen. Also dass sie jetzt nicht mit künstlichem Licht und jede Menge Heizungsenergie innerhalb von wenigen Wochen hochgezogen werden, sondern dass Rosenzeit beginnt im Juni in unseren Gefilden, Dahlienzeit im Juli, Tulpen gibt es natürlich nur im Frühjahr, aber auch noch nicht im Januar.
Und warum machen Sie das auf diese Art und Weise?
Ich finde es eine der schönsten Formen von Naturschutz. Wenn ich überlege, dass diese Blumen hier im Endeffekt schon Insekten vorher als Futterquelle gedient haben oder in den Dahlien zum Beispiel, in diesen Röhrchen schlafen ganz oft Bienen oder trinken daraus. Es macht einfach Sinn, es so zu machen und für alle.
Zumal Slowflower-Gärten ökologisch bewirtschaftet werden. In klassischen Sträußen dagegen weisen Untersuchungen mitunter fast 20 verschiedene Pestizide nach.
Ich sehe noch ein bisschen schöne Apfelminze. Dann riecht der Strauß auch noch mal richtig lecker. Und dann würde ich, glaube ich, noch eine Dahlie dazu wählen.
Und dann geht es auch schon wieder in die Werkstatt.
Ich ergänze jetzt einfach noch ein bisschen Septemberkraut, das so kurz vorm Aufblühen ist, wo man schon sieht, dass da eine weiße Blüte rauskommt und so kleine Bällchen. Das sieht immer ganz nett aus und schön schräg anschneiden, dass die Blumen gut Wasser ziehen können.
Jetzt kommt mein saisonaler Blumenstrauß aus dem Direktanbau noch in dünnes braunes Packpapier. Und schon ist er fertig. Schön. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Die Slow Flower Bewegung ist übrigens ein noch recht kleiner Verein mit knapp 400 Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die meisten arbeiten alleine und im Nebenerwerb, aber sie alle stehen für regionale, saisonale und nachhaltig produzierte Schnittblumen, die im Schnitt auch nicht mehr kosten als im normalen Blumenladen. Und das, obwohl der Anbau ohne Pestizide und mit organischem Dünger meist aufwendiger ist. Wenn Sie wissen wollen, wo in Ihrer Gegend nachhaltige Schnittblumen angebaut und verkauft werden, schauen Sie einfach im Netz nach unter slowflower-bewegung.de. Übrigens, diese Woche ist Slow Flower Woche mit etlichen Veranstaltungen zum Thema. Wo welche stattfinden, können Sie ebenfalls im Internet rausfinden. Slow Flower bedeutet auch Insektenschutz, haben wir gerade gehört. Dass der in Zeiten des großen Insektensterbens wichtiger denn je ist, dürfte uns allen inzwischen klar sein. Und genau deshalb sind Projekte nötig, die sie schützen. Bienen stehen hier immer wieder im Mittelpunkt, weil sie unentbehrlich für viele pflanzliche Lebensmittel sind. Denn Tomaten, Gurken oder Äpfel wachsen eben nur, wenn sie von Bienen bestäubt worden sind. Und hier spielen neben den bekannten Honigbienen auch die Wildbienen eine entscheidende Rolle. Doch denen geht es ziemlich schlecht, unter anderem, weil wir Menschen ihre Lebensräume vereinnahmen. Ein Projekt des Landschaftspflegeverbands im hessischen Main-Kinzig-Kreis nimmt sich nun der Wildbienen an. Jennifer Siegler und Christina Sianidis aus der ARD-Klimaredaktion stellen die Arbeit für die Wildbienen vor.
Ein Feld in Hanau. Hier summen sie, die Wildbienen. Denn hier wird nicht nur Getreide für Menschen angebaut, sondern auch Nahrung für Wildbienen. Dafür sorgen Landwirt Erhard Schmidt und Johanna Hepp vom Landschaftspflegeverband Main-Kinzig-Kreis. Sie haben ein Projekt zur Rettung der hessischen Wildbienen gestartet.
Wenn es keine Wildbienen gäbe, wenn die Leistung, die biologische Leistung der Wildbienen fehlen würde, dann hat meine Kollegin immer mal ausgerechnet, dann würde es an Nahrungsmitteln noch Bier und Nudeln geben. Das ist für den einen oder anderen vielleicht ausreichend, also für mich wäre es nicht ausreichend. Also ich denke, wir sind, was die Lebensmittelversorgung angeht, sind wir auf die Wildbienen angewiesen.
Rund 80% der Pflanzen, die wir essen oder als Futter für Tiere nutzen, brauchen Insekten zur Bestäubung. Wildbienen spielen dabei eine große Rolle. Doch viele von ihnen sind gefährdet oder schon ausgestorben. Von den 585 Wildbienenarten, die wir in Deutschland kennen, stehen mehr als die Hälfte auf der roten Liste. Dominik Bartoschek aus der ARD-Umweltredaktion erklärt, woran das liegt.
Also es ist dieser Lebensraumverlust, der den Wildbienen schadet, und es ist der Nahrungsverlust. Dadurch, dass es eben immer weniger Flächen gibt, wo es einfach wild vor sich hin blüht, sowas brauchen Wildbienen. Und das verschwindet eben nach und nach.
Das liegt zum Beispiel an der intensiven Landwirtschaft, Monokulturen oder vielen Betonflächen. Auch Pestizide und der Klimawandel machen den Wildbienen zu schaffen. Grund genug für Biologin Johanna Hepp und Landwirt Erhard Schmidt, den Wildbienen helfen zu wollen. Sie haben daher jahrelang Blühmischungen ausprobiert, um das perfekte Futter für die Bienen zu finden. Das ist ihnen jetzt gelungen. Hessische Landwirte können diese Samen bestellen und auf einem Teil ihrer Felder aussehen, erzählt Biologin Hepp.
Der Traum wäre natürlich, dass wir ein großes Netzwerk spannen können über Hessen und ja, so den Wildbienen ermöglichen, sich zu bewegen, Nahrung und Nistmöglichkeiten zu finden.
Wenn sich Landwirte an der Aktion beteiligen, bekommen sie Fördergelder vom Land Hessen. Ein Blühstreifen bringe dann einen ähnlich hohen Gewinn wie ein Weizenfeld, sagt Landwirt Schmidt.
Ich denke, dass wir über kurz oder lang eigentlich schon dahin kommen, dass der Naturschutz eine Einkommensquelle für die Landwirtschaft sein muss. Und wir denken, dass wir da den ersten kleinen vorsichtigen Beitrag dazu liefern.
Na, das klingt doch nach einer sehr nachahmenswerten Idee, auch für andere Bundesländer. Und ich habe noch eine naturnahe Idee für Sie, die Pestizide im Weinberg überflüssig macht. Dafür sorgen die tierischen Soldaten des Weinbergs, und zwar auf einem Weingut in der Nähe von Kapstadt in Südafrika. Hier patrouillieren hunderte Laufenten durch die Weinberge, fressen dabei Schnecken und Schadinsekten und gleichzeitig liefern sie auch noch natürlichen Dünger. Unser Korrespondent Stefan Überbach hat sich von der Arbeit der tierischen Soldaten überzeugt.
We are having a look at the duck encounter.
Wir sehen gerade die Begegnung mit den Enten. Das passiert zweimal täglich. Um 9 und um 12 kommen sie hierher und präsentieren sich den Besuchern. Nach 10 bis 15 Minuten geht es dann zurück in die Weinberge zur Arbeit.
And then it's off to the vineyards again to work.
Christian Kloete ist der Nachhaltigkeitsmanager des Weinguts Vergnügt, was übersetzt so viel wie vergnügt heißt. Auf einer Wiese zwischen dem Restaurant und der Probierstube im typisch kapholländischen Stil, weiße Wände, große Fenster, barocke Giebel, sind gerade 400 Indian Runner Ducks in geordneten Reihen aufmarschiert, man kann es nicht anders sagen. Indische Laufenten, 75 Zentimeter groß, 2 Kilo schwer. Statt zu fliegen, laufen sie, aufrecht und erstaunlich schnell.
We call them the soldiers of the vineyard.
Wir nennen sie die Soldaten des Weinbergs. Sie patrouillieren zwischen den Rebstöcken und schaffen etwa einen Hektar pro Tag. Wir versuchen, sie in Bewegung zu halten, damit sie nicht zu lange an einem Ort bleiben. Die Enten fressen Schnecken, Blattläuse, Käfer, Würmer, also alles, was Probleme im Weinberg machen kann. Sie bekämpfen diese Schädlinge auf umweltgerechte und wirtschaftliche Art und Weise. Die Enten stammen ursprünglich aus Südostasien. Auf Inseln wie Java oder Bali sind sie schon seit Jahrhunderten natürliche Helfer in der Landwirtschaft. Über Handelswege kamen die Vögel nach Indien und von da nach Europa. Im 19. Jahrhundert brachten britische Siedler die ersten Runner Ducks nach Südafrika. Im Weingut Vergnügt sind sie schon seit mehr als 40 Jahren im Einsatz und machen chemische Pestizide überflüssig.
We don't use any pesticides on snails, so they eat all the snails they can get.
Dina Cornelius gehört zum Duck-Team des Weinguts, das sich um die Tiere kümmert, sie dahin führt, wo sie gerade gebraucht werden. Sie sagt, ich liebe die Enten, für mich sind sie wie Kinder.
I love them, it's like kids most for me, it's my kids that's ones. So I love them very much.
Die Duck Parade, der Entenaufmarsch zweimal am Tag, hat sich inzwischen zu einer beliebten Touristenattraktion entwickelt. Besucher finden die Umweltschutzinitiative großartig.
Wir sind zufällig hier für ein Nachhaltigkeitsseminar. Da passt es zu sehen, wie dieses Weingut die Natur für ökologische Landwirtschaft nutzt. Es ist fantastisch.
Hauptsaison für den tierischen Reinigungstrupp ist der Winter. Kurz vor der Weinlese haben die Enten frei. Nachhaltigkeitsmanager Christian Kloete. Wenn die Trauben reif werden, sind die Enten nicht mehr im Weinberg. Wir holen sie da raus, denn sie neigen dazu, die süßeren Trauben zu fressen.
Wer kann es ihnen verdenken? Ja, das war's auch schon wieder mit Global, dem Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze und sage Tschüss.